Dann darf ich den nächsten Vortrag ankündigen von der bereits erwähnten Frau Dr. Daniela Angitta Pfeiffer. Die Frau Dr. Angitta Pfeiffer ist Ihnen sicher auch sehr gut bekannt. Mir ist sie das erste Mal aufgefallen durch ein Buch über Strukturen und Netzwerke der Medizin, das sie gemeinsam mit einer Autorengruppe publiziert hat. Einer breiteren Öffentlichkeit ist sie bekannt durch ihre auch, wenn ich so sagen darf, populärwissenschaftlichen Bücher. Das letzte, das ich gelesen habe, hat mich auch fasziniert, ist auch schon ein catchy Titel, Als die Dummheit die Forschung erschlug. Wirklich sehr lesenswert mit einem mit vielen Gesprächen offenbar mit dem Herrn Professor Wollner, soweit ich das Buch richtig verstanden habe, und einem Vorwort von Professor Wollner, aber auch Pandemie sei Dank und vielen anderen Werken. Danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für Ihr auch öffentliches Engagement und Ihre Stimme für die Wissenschaft und die Aufklärung. Und die Frau Dr. Angitta Pfeiffer wird zum Thema der Menschheit zum Nachteil, Antisemitismus in der Wiener Medizin 1848 bis 75 sprechen.
Vielen herzlichen Dank für die schöne und nette Einbegleitung, sehr geehrte Frau Präsidentin. Vielen herzlichen Dank auch, dass ich hier eingeladen wurde, zu sprechen. Zu großer Andrang der Israeliten zur Medizin oder die überhandnehmende Zahl israelitischer Ärzte gereicht der Medizin als Kunst und Wissenschaft, ja selbst der Menschheit zum Nachteil. Solche Aussagen machte der Ophthalmologe Anton von Rosas 1842 in den von ihm herausgegebenen medizinischen Jahrbüchern des kaiserlich-königlichen österreichischen Staates unter dem Titel »Über die Quellen des heutigen ärztlichen Missbehagens und die Mittel, um denselben wirksam zu steuern«. Damit stellte er sich explizit gegen die schrittweise Öffnung der Universität Wien für jüdische Studierende und jüdische Ärzte. Rosas rechtfertigte sich, dass seine Aussagen weder von Intoleranz noch von blinden National- oder Glaubenshass motiviert waren. Im Gegenteil, er bedauere es sogar, wenn sich vielleicht mancher sehr ehrenwerte israelitische Kunstgenosse durch seine Worte verletzt glauben sollte. Rosas verstand seine Sichtweise als Mediziner, der, wie er sagte, rein das Wohl der ärztlichen Kunst und Wissenschaft und der leidenden Menschheit ins Auge fasst. Hinter diesen Aussagen steckte jedoch bereits ein massiver Vorläufer des akademischen Antisemitismus. Für Rosas galten jüdische Mediziner als ungewollte Konkurrenz und er sprach ihnen sogar die Fähigkeit zum ärztlichen Berufe ab. Die israelitische Nation, denen er jüdische Studenten und die Akademiker zuordnete, und damit sah er sie nicht nur als Religionsgemeinschaft, sondern nahm eigentlich bereits den späteren Rassegedanken vorweg, diese israelitische Nation sei in seinen Augen ein Handelsvolk und könne somit gar nicht den Geist echter Heilkunst vertreten. Denn Handel habe Egoismus als Leitstern, wodurch das Denken, Sehnen, Fühlen und Agieren der Israeliten nur gewinnorientiert sei. Ein Arzt jedoch habe die unblutige Dornenkrone des göttlichen Meisters zu tragen. Und so eine echte christliche Bruderliebe könne ein Israelit nicht üben, weil er, wie Rosas schreibt, seit 3000 Jahren im Feindeshasse zu sehr erhärtet sei. Rosas plädierte allerdings dafür, jüdische und christliche Medizinstudenten in einem adäquaten Verhältnis zur jüdischen und christlichen Bevölkerung auszubilden. Ich will nun keineswegs in Abrede stellen, dass es billig ist, der israelitischen Nation Ärzte ihres Glaubensbekenntnisses zu gestatten und daher Israeliten zum Studium zugelassen werden sollten, aber eben in stark eingeschränkter Zahl. Diese Ansicht unterstrich er dann in seiner kurzgefassten Geschichte der Wiener Hochschule damit, dass jüdische Ärzte für Christen ebenso wenig passen wie israelitische Juristen und Theologen. Juden sollten daher jeden Beruf wählen dürfen, außer Arzt, Jurist und Theologe für Christen. Im Sinne der damals noch naturphilosophisch orientierten Medizin in Wien beschrieb er den Israeliten als Parasitenpflanze um den hehren Baum ärztliches Wissens und ärztlicher Kunst und prognostizierte umso weniger Früchte, je mehr sich die Parasitenpflanze um den Baum schlingen werde. Wie Felicitas Seebacher schon angesprochen hat, hat sie dazu in ihrer Dissertation und auch in anderen Publikationen schon wichtige Forschungen geleistet. Verständlicherweise reagierte die israelitische Kultusgemeinde beunruhigt auf diese Aussagen und Publikationen. Der Direktor der öffentlichen israelitischen Religionsschule in Wien, Isaac Mannheimer, versuchte sogar, Rosas über die Juden und das Judentum aufzuklären, um mehr Verständnis bei ihm zu erwecken. Die staatliche Zensurbehörde, die im Vormetz alle Schriften vor einer Publikation prüfte, konnte nicht viel gegen Rosas unternehmen. Er gehörte nämlich selbst zu den Zensoren und war damit in der Lage, kritische Stimmen gegen ihn und seine Schriften zu unterdrücken. Die medizinische Fakultät reagierte zweigeteilt. Noch Jahre später wurden Rosas diskriminierende Aussagen diskutiert. Der Aufsatz wurde aber auch als Manifest gegen die jüdischen Medizinstudenten verwendet, um sie für den Verlust des wissenschaftlichen Niveaus an der medizinischen Fakultät verantwortlich zu machen. Der Niedergang lag aber nicht an den Juden, sondern eigentlich an dem Reformverweigerer Andreas Freiherr von Stift, der sich in seiner Funktion als Leiter des Medizinalwesens gegen jede Neuerung stellte, innovative Mediziner zwangspensionierte, das Betragen der Professoren strengstens überwachte und kontrollierte, ob sie sich in den Vorlesungen auch strikt an das vorgegebene Lehrbuch hielten. Eigenes Denken und die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Thesen war den Professoren und auch den Studenten untersagt. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass die Generation um Karl von Rokitansky, der heute schon erwähnt wurde, Josef von Skoda und Josef Hirtl, die eben genau in diesem Geist des Stiftschen Unterrichtswesens studieren mussten, urteilten, als eine Generation von Ärzten herangezogen worden zu sein, die man zu mechanisch agierenden Handwerkern degradierte. Zum Zeitpunkt von Rosas Artikel waren von den 388 tätigen Ärzten in Wien nur 8 Juden. Aber der Zuwachs von Jüdinnen und Juden in Wien war unaufhaltsam spürbar. Ende des 18. Jahrhunderts lebten in ganz Niederösterreich inklusive der Hauptstadt Wien insgesamt 318 Juden. 1830 waren es bereits 1600 und in den späten 1850er Jahren stieg dann bis dahin die Zahl auf rund 6000 an. Diese Entwicklung hatte mit gesetzlichen Veränderungen zu tun, beginnend mit dem bereits von Professor Radkolb angesprochenen Toleranzpatent Josef II. Bis dahin findet sich tatsächlich in den Matrikeln der Universität Wien kein Hinweis auf Promotionen jüdischer Studenten. Und das ist auch einfach erklärbar, weil sie hätten bei ihrer Promotion den Eid auf die unbefleckte Empfängnis der heiligen Jungfrau Maria ablegen müssen und das war natürlich nicht möglich. Daher waren auch Approbationen nicht möglich, aber eine Praxis durften in Wien nur jene Personen eröffnen, die an der medizinischen Fakultät promoviert worden waren. Und damit waren die Juden eben ausgeschlossen. Professor Radkolb hat schon gesagt, dass 1789 die erste Promotion eines jüdischen Arztes erfolgte. Bereits 1782 hat als erster Jude Jakob David an der medizinischen Fakultät in Wien eine Prüfung in Chirurgie abgelegt und zwischen 1789 und 1802 wurden 14 jüdische Medizinstudenten in Wien promoviert. Sie sehen hier die Namen. Dennoch waren die jüdischen Ärzte weiterhin benachteiligt. Und so schrieb etwa Max Neuburger 1918 in seinem Beitrag, die ersten an der Wiener medizinischen Fakultät promovierten Ärzte jüdischen Stammes, dass an der medizinischen Fakultät in Wien katholische Ärzte weiterhin scharfe, wenn auch nicht immer erfolgreiche Kämpfe gegen ihre jüdischen Kollegen führten und sowohl die katholische Kirche als auch die Regierung orthodoxen Juden christliche Patientinnen und Patienten zu behandeln verbot. Der mit dem Toleranzpatent beginnende zögerliche Emanzipationsprozess fand erst im Revolutionsjahr 1848 einen ersten, wenn auch kurzen Höhepunkt. Die Zuzugsbeschränkung für die jüdische Bevölkerung aus der Monarchie nach Wien wurde aufgehoben. Die Reichsverfassung vom März 1849 gewährte Juden die Staatsbürgerschaft sowie den legalen Erwerb und Grundbesitz. Viele Juden strömten nun in die Reichshauptstadt in der Hoffnung auf bessere Arbeitschancen und sozialen Aufstieg. Sie kämpften, wie wir schon gehört haben, auch an der Seite der Bauern und Arbeiter und Arbeiterinnen in der Revolution und es wurde auch schon Fischhof angesprochen, der zum Beispiel am 13. März 1848 vor dem Landhaus in der Herrengasse Religions-, Presse- sowie Lehr- und Lernfreiheit forderte. Doch genau diese Zugeständnisse, die man dann den Juden 1848-49 gewährte, zogen wiederum antisemitische Ressentiments und Agitationen nach sich und führten zu Schritten, um die jüdische Bevölkerung wieder auszugrenzen. Das konservative Blatt Das Vaterland beklagte 1871 rückblickend: Alle Gesetze, welchen seinem Wucher und Spekulationssinn hinderlich im Wege standen, mussten aufgehoben. Alle Schranken, welche das christliche Volk schützten, niedergerissen werden. Der Arbeiter- und Handwerkstand wandert in die Fabrik, der Grundbesitz in die Hände, die Häuser in das Eigentum und das Vermögen der Völker in die Taschen der Juden. Bereits mit dem Silvesterpatent 1851 hatten die Juden wieder viele ihrer erworbenen Rechte verloren. Als Positivum möchte ich zwei Personen herausnehmen. Das eine ist Franz Roman Seligmann, der 1850 maßgeblich an der Gründung der Lehranstalt für Geschichte der Medizin beteiligt war. Er ist allerdings konvertiert und der erste nicht konvertierte jüdische Arzt wurde 1815 zum Dozenten an der Universität Wien ernannt und das war der Dermatologe Hermann Edler von Zeisel. 1861 wurde er dann erster jüdischer Extraordinarius und 1869 erster jüdischer Primararzt im Wiener AKH. In seinen Studien zur Jubelfeier der Wiener Universität im Jahre 1865 vermerkte Gershom Wolf zu dieser Zeit insgesamt zwei außerordentliche Professoren, eben Zeisel und Jakob Goldenthal, sowie 13 Privatdozenten jüdischer Konfession an der Universität Wien. Sie sehen auch hier die Namen. Also bis auf Goldenthal, als Professor für Orientalistik, stammten alle von der medizinischen Fakultät. Die gesetzliche Gleichstellung von Juden als Staatsbürger und die Anerkennung als Religionsgemeinschaft erfolgten dann mit dem Staatsgrundgesetz von 1867. Die nur neuen Möglichkeiten eines sozialen Aufstiegs durch die liberale Umgestaltung der Habsburger Monarchie wurden von zahllosen jüdischen Nachkommen von böhmischen, ungarischen und galizischen Gutspächtern, Wanderhändlern, Geldverleihern, Handwerkern usw. genutzt. Für die aus wirtschaftlich, geistig und räumlich oft beengten Verhältnissen stammenden Söhne jüdischer Familien gab es nun neben der unternehmerischen Tätigkeit in erster Linie ein Aufstiegsvehikel, die Bildung. Während jüdische Großhändler zunehmend in die industrielle Produktion einstiegen, trachteten zahlreiche Nachkommen wirtschaftlich mehr oder weniger erfolgreicher jüdischer Eltern nach einem Bildungszertifikat. In relativ kurzer Zeit studierten daher zahlreiche Mitglieder der jüdischen Glaubensgemeinschaft an den Universitäten. 1851 waren es noch nur knapp 17%, in den 1860er bis bzw. 70er Jahren 35% und bis in die 1880er Jahre über 55% an Medizinstudenten. Somit nahm natürlich auch die Zahl der jüdischen Ärzte ab den 1870er Jahren zu. Da solche Entwicklungen auch auf andere Berufssparten, wie zum Beispiel die Juristen, zutraf, könnte man kurz sagen, neue Aufsteiger, die kamen in den letzten Jahrzehnten der Habsburger Monarchie vielfach aus dem Judentum. Und diese Tatsache erlangte wiederum erhebliche Brisanz. Dabei spielte nicht nur der politische Antisemitismus, sondern auch Antisemitismus an der medizinischen Fakultät eine Rolle. Professor Radkolb hat schon angesprochen von den Numerus Clausus Bestrebungen. Er hat angesprochen, dass in den Lehrveranstaltungen massive Gewalt herrschte, Störungen erfolgt sind. Aber man muss auch sagen, die beruflichen Möglichkeiten waren eingeschränkt. So berichtete nämlich eine Sozialstudie in Dr. Blochs Wochenschrift aus 1898, dass dem jüdischen Arzt öffentliche Stellen als Bezirks- oder Spitalsarzt weitgehend verschlossen waren. Auch wenn er noch so tüchtig sein mag, seine Prüfungen mit bestem Erfolg abgelegt und sich in allen Gebieten der Wissenschaft auf das Gründlichste ausgebildet habe. Auch die Spitzen der Hierarchie blieben männlichen Nichtjuden vorbehalten. Die universitäre Karriere jüdischer Ärzte endete oft mit der Dozentur und nur im geringen Ausmaß erreichten sie eine außerordentliche Professur. Als bekanntes Beispiel darf ich Sigmund Freud nennen, der nach seiner Habilitation 1885 17 Jahre darauf warten musste und in seiner Selbstdarstellung, die 1946 erschien, dann schrieb, dass ihm die Universität Wien zunächst einige fühlbare Enttäuschungen beschert habe, Und das habe ihn getroffen, dass er sich als minderwertig und nicht volkszugehörig fühlen sollte, weil er Jude war. Jüdischen Ärzten blieb vor allem die Tätigkeit in Ordinationen sowie als Armenarzt in Privatspitälern, in der allgemeinen Poliklinik, auf die komme ich dann noch zum Schluss ganz kurz zu sprechen, oder im Maria-Hilfer-Ambulatorium und natürlich in den jüdischen Einrichtungen wie etwa dem Rothschild-Spital. Die Mehrheit der jüdischen Ärzte führte daher auch einen verzweifelten Kampf ums Dasein. Eine gewisse Erleichterung brachte dann die Etablierung der Krankenkassen, in deren Rahmen jüdische Ärzte dann teilweise tätig waren, zumal auch nicht-jüdische Ärzte Stellen bei der Krankenkasse oder in deren Verwaltungen als Proletarierpraxis abgetan haben und mieden. Aber der Verdienst war auch dort eher bescheiden. Zudem verwehrte man Juden die Etablierung in bestimmten medizinischen Fachbereichen oder machte es ihnen zumindest sehr schwer, dort hineinzukommen, wie etwa der Chirurgie zum Beispiel. Und für sie blieben oft dann nur weniger angesehene Gebiete, wie etwa die Dermatologie, übrig. Ferdinand von Hebra hatte praktisch nur jüdische Assistenten und in Deutschland war die Dermatovenerologie sogar als Judenhaut verschrien. Dass die Wiener Dermatologie stark jüdisch besetzt war, manifestiert sich auch noch im 20. Jahrhundert. 1932-33 waren an den beiden Kliniken für Haut- und Geschlechtskrankheiten zwei ordentliche sowie zwei außerordentliche Professoren und 13 Privatdozenten tätig und 9 von den 17 waren jüdischer Abstammung. 1939 blieben 6 übrig. Auch eine andere Statistik, wie Sie hier sehen, beweist den hohen Anteil an jüdischen Medizinern in der Dermatologie. Insbesondere die Anfang Jänner 1872 eröffnete Allgemeine Poliklinik in Wien war ein Auffangbecken für jüdische Ärzte. Dies führte gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu jahrelangen Kämpfen gegen diese Institution. Vor allem war die Poliklinik war ja bekanntlich auch ein rascher Aufstieg beschieden. Die Vorstände der Universitätskliniken fürchteten eine Konkurrenz und Einschränkungen in ihrem Wirkungskreis, vor allem was auch die Lehre und die Lehrmaterialien betraf. Darüber hinaus fürchteten aber auch städtische Ärzte Verdienstentgänge, weil die Poliklinik nicht nur sozial schwachgestellte, sondern auch finanziell wohlsituierte Patientinnen betreute und die dortigen Ärzte mit ihren Studenten sogar Hausbesuche machten. Die Politik reagierte damals mit einer Überbetonung der Nationalitätenfrage und einem damit in Verbindung stehenden Antisemitismus spezifisch österreichischer Provenienz, der auch den politischen Alltagsdiskurs und den wissenschaftlichen Diskurs an den Universitäten dominierte, wie Felicitas Seebach in ihrem Artikel Professor Bernhardi Revisited formulierte. Der Jude galt als Gefahr, als Bedrohung des deutschnationalen Gedankenguts. Oder, wie Eric Kandel 2013 schrieb, "Historically Austria has been one of the most anti-Semitic countries in Europe. Its culture was dominated by the Catholic Church and until recently, anti-Judaism was part of the church's culture." Gegen die Poliklinik und ihre Ärzte erfolgten Anklagen, Misstrauensanträge und Verleumdungen, denen sich auch die Sanitätsdirektion des Wiener Gemeinderates anschloss. Man warf den Ärzten vor, die Poliklinik nur zu ihren Prestigezwecken zu nutzen, die jährlich erfolgreichen Statistiken oder Anzahl von Patientinnen und Patienten und Studenten seien gefälscht und der Standort mitten in Wien in der Wipplinger Straße gefährde die Bevölkerung, weil die Poliklinik ein Hort von Bakterien und Viren sei und dazu beiträgt, dass sich die Epidemien rascher verbreiten. Besonders in der Kritik stand der spätere Leiter der Poliklinik, Johann Schnitzler, der sich mit zahllosen, unqualifizierten Angriffen konfrontiert sah. Die Hetzkampagne wurde über Printmedien ausgetragen. Insbesondere einerseits in der Wiener Medizinischen Wochenschrift unter Leopold Wittlershöfer und die Gegendarstellungen erschienen dann in der von Schnitzler herausgegebenen Wiener Medizinischen Presse. So hieß es etwa am 8. Mai 1875, die armen Polikliniker, sie sind nun nicht mehr allein schuld an dem Ruin des ganzen ärztlichen Standes, sondern sie tragen auch die Schuld an allen künftigen finanziellen Nöten Österreichs. Am staatlichen Defizit sei die Poliklinik mitschuldig, da die anderen Ärzte durch ihre finanziellen Einbußen, verursacht durch die Poliklinik, ihre Steuern nicht bezahlen werden können. Daher forderten die Antipolikliniker, dass die Poliklinik gesperrt oder doch wenigstens die erste ärztliche Hilfe daselbst nur auf jene beschränkt werden muss, die ihre Mittellosigkeit vom armen Vater bestätigt bringen. Trotz Bestrebungen im Hinblick auf den Ruf der Wiener Medizin, diese Polemik zu beenden, gab es dann noch bis in die 1890er Jahre mehr oder weniger heimliche Bestrebungen, die Poliklinik judenrein zu machen. Und auch Arthur Schnitzler beklagte in seiner Zeit als dortiger Assistenzarzt, dass unter den Professoren und Assistenten eine Gruppe antisemitisch reagierte. Und diese Bestrebungen, die Poliklinik judenrein zu machen, manifestierte sich nicht nur in den Nachbesetzungen von Ärzteposten oder der Leitungsfunktion, sondern auch in der Aufnahme der Patientinnen und Patienten. Ab den 1890er Jahren wurde in den Jahresberichten die Konfession der Patienten und Patientinnen aufgezeichnet. Ein literarisches Denkmal setzte Arthur Schnitzler diese Auseinandersetzung der Wiener Medizin im Van der Sekel in seiner Komödie Professor Bernhardi. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich möchte gleichzeitig auch gratulieren unserer Präsidentin für die Organisation dieser Veranstaltung. Gibt es Fragen? Ich darf vielleicht eines ergänzen. Einer meiner Lehrer, Hans Popper, war im Jahr 1938 selbst Opfer dieser antisemitischen nationalsozialistischen Situation. Und es ist eigentlich tragisch, dass er mir eines Tages gesagt hat, eigentlich müsste ich Hitler dankbar sein, denn was hätte ich denn als Jude in Wien werden können? Ich glaube, dass man das sehr zu denken gegeben hat.